Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen im heutigen Original verkorkt Podcast. Der Podcast geht weit über den Atlantik und über das amerikanische Festland hin bis nach Kalifornien. Und ich habe auf der anderen Seite Claudia Schuck und Johannes Scheidt von der Schuck Caneros Estate Winery. Hallo ihr beiden.
Ja,
hallo.
Hallo Christoph.
Wir sitzen sozusagen über mehrere tausend Kilometer hinweg zusammen, weil ich einfach mal von euch hören wollte, wie es euch speziell, aber insgesamt auch sozusagen der Wine Industry in Kalifornien geht. Einfach weil wir ja auch sozusagen täglich Meldungen davon bekommen, wie krass letztlich in diesem Jahr die Waldbrände, überhaupt die Flächenbrände bei euch stattfinden, was alles zerstört wird. Und bevor wir aber darauf eingehen, vielleicht einfach steigen wir einfach ein bei der Schuck Winery, Claudia. Die ist von deinem Vater gegründet worden.
Richtig,
wenn ich mich nicht irre, im Jahr 1980. Magst du ein bisschen was davon erzählen, zu dem, was sozusagen die Historie des Weinguts ist?
Ja, gerne. Also beide meine Eltern sind in Deutschland, Deutschland aufgewachsen, geboren und aufgewachsen. Vater aus dem Rheingau, Assmannshausen. Und genauer gesagt, das Staatsweingut oder Domäne Assmannshausen ist er geboren und aufgewachsen.
Tatsächlich in der Domäne,
Ja, ich weiß nicht, ob er in Geisenheim im Krankenhaus oder auf dem Weg dahin oder so. Ja, er sagte, das wäre etwas hektisch, als seine Mutter 1935 wusste, sie musste. Ja, er ist das dritte Kind von dreien, also ich glaube, dass er ziemlich schnell zur Welt kam. meine Mutter aus der Pfalz, auch auf einem Weingut aufgewachsen, wo ihr Vater auch Kellermeister war, angestellt. Also sind die beide mit dem Hintergrund Weinbau und aufgewachsen. Mhm. Mein Vater, wie ihr wisst, Assmannshausen und Höllenberg, bekannt und berühmt für Pinot Noir, für Spätburgunder. Und da ist er ja, er sagt, mit getauft worden und mit der Flasche gezogen worden, sozusagen. Und der hat in Geisenheim studiert. Er hat da sein Kellermeister, Önologie und Weinbau gelernt. Und dann hat er mehrere Praktika gemacht und auch in der Pfalz gearbeitet bei Birkel & Wolf. Und da in der Zeit hat er auch meine Mutter kennengelernt, als er in Bad Dürkheim war und in der Ecke, da wo meine Mutter wohnte. Er bekam eine Möglichkeit, nach Kalifornien zu kommen. In 1959 ist er für ein Jahr nach Kalifornien, um da als Art, auch als Intern oder als Praktikant hat er sein Visum bekommen und ist da für ein Jahr gewesen. Er hat sich da so gut dargestellt, bewiesen, und es war eine Stelle frei. Da hat er ein Angebot bekommen, bevor er wieder zurück musste. Also hat er diese große Entscheidung getroffen, natürlich nicht alleine, hat er meine Mutter gefragt, wir waren damals noch nicht verheiratet, hat mit dem Heiratsantrag auch gefragt, ob sie mit auswandern wollte. Und die haben das alles geklärt, auch mit ihrem Vater, mit ihren Eltern. Und wie beide nicht an irgendein Familienweingut gebunden waren, waren sie eigentlich recht frei. Und 1961 ausgewandert und dann die erste Stelle angetreten.
Ich habe mal gehört, sie wären mit einem VW Käfer, 13 Koffern und zwei Paar Ski ausgewandert.
Ja, richtig. Es gibt ein Bild.
Okay.
Wir haben wir haben ein Bild, wo sie mitten im Mittelwesten noch mit ein bisschen Schnee auf dem Boden fahren, wo sie dann ihr Weg nach Kalifornien machten. Also sie sind mit dem Schiff ausgewandert, mit dem Auto. Und dann sind sie in Kalifornien im Central Valley in der Nähe von Bakersfield gelandet. Mhm. Da war seine erste Stelle.
Okay.
Ja, und die ersten Jahre da, natürlich Gewöhnungssache alles, auch für meine Mutter. Die hat ja 2 Kinder innerhalb 2 Jahren geboren. Also ich bin Zwilling, meine Schwester und ich sind 63 geboren. Mein Bruder ist 64 geboren. Ja, sie hatte ihre Hände voll gehabt und mein Vater hat seine Karriere gehabt. Ja, und ganz allein natürlich ohne Familienunterstützung. Mein Vater hat schon schnell einen Namen für sich gemacht und dann hat er Giulio Gallo jemand gesucht, der die ganzen Vertragswinzer oben in North Coast, das heißt Napa, Sonoma, Lake County, Mendocino, ca. 500 Weinberge, die an die Gallo-Familie geliefert haben.
War das damals schon so eine große Nummer? Das war mir gar nicht so klar.
Ja, genau. Ja, die waren damals noch mehr bekannt für ihr Jugwine, also die Jugwines in den großen 1,5 oder 2 Liter oder ich weiß nicht, wie viel Gallons das waren. Aber die haben natürlich sehr viele, so ein bisschen wie Kooperative, wie Genossenschaften, ein bisschen so viele, viele Vertragsweinbauern gehabt, die ihre Trauben an Gallo geliefert haben.
Ja.
Und das hat mein Vater dann, es war seine Aufgabe, diese alle zu betreuen. Und so sind wir 66 nach Napa Valley gezogen, nach St. Helena. Und danach, das war eine gute Lehrzeit für ihn, alle Weinberge, alle Regionen, alle Lagen kennenzulernen. Dann kam der Joseph Phelps ins Bild. Der war ja ein Bauunternehmer und der hat Kellereien gebaut und Weingüter gebaut. Und er war aber auch ein Sammler von Wein. Ein Weinliebhaber und hat gedacht, warum nicht? Ich könnte auch ein Weingut gründen. Und dafür brauchte er natürlich jemanden, der Expertise hat. Und dann hat er von meinem Vater erfahren und sie haben sich kennengelernt. Und mein Vater war beauftragt, für den Joseph Phelps ein Grundstück zu finden und letztendlich alles aufzubauen. Und das war 1972 circa. Ich glaube, 73 war der erste Jahrgang von einem Phelps Wein gewesen. Und war die erste Zeit.
Das war auch die erste Zeit sozusagen, wo dann die Weine entstanden sind, ja tatsächlich, die dann später bei diesem legendären Tasting of Paris oder Judgment of Paris tatsächlich auch angestanden haben. Ne? Also jetzt nicht unbedingt Phelps, aber eben so einige, die eben genauso in dieser Zeit entstanden sind.
Ja. Ja, ich weiß nicht, wie die Wahl getroffen wurde, welche Weine. Der Stephen Spurrier hat ja etliche tolle Namen wie Ridge und Montalina und so weiter ausgesucht, Stag Sleep. Phelps war nicht dabei, vielleicht zu früh gewesen, aber das war die Zeit, diese 70er Jahre, diese Gründungsjahre der berühmten Weingüter in Napa Valley anderswo auch, ja. Ja, und 1980 stand an, als er bei Phelps war, dass die hatten bis dahin, glaube ich, 5-6 Jahre lang Pinot Noir gemacht, neben Cabernet, Zinfandel und andere Rebsorten.
Phelps hatte das eingestellt, also den Pinot Noir zu machen oder insgesamt auch verkauft? Oder?
Ja, der hat das zu dem Zeitpunkt eingestellt. Ich weiß nicht, der hat irgendwann mal wieder mit Pinot Noir angefangen, aber das war erst viel später. Ich nehme an, das war nach diesem Film Sideways, als Pinot Noir.
Ja.
Da haben viele Weingüter, die bis dahin kein Pinot Noir gemacht haben, haben sie mit Pinot Noir angefangen, weil das nachgefragt wurde.
Man kann sich das ja eigentlich kaum vorstellen, dass so ein eigentlich so ein, in Anführungsstrichen, kleiner Film, mit einem super niedrigen Etat tatsächlich einen Impact gehabt hat auf die, auf den kalifornischen Weinbau in Bezug auf Pinot Noir, aber glaube ich auch im negativen Sinne auf Merlot, ne? Aber es war so, ja. Es war tatsächlich so.
Ja.
Das
ja.
war wirklich so. Also es gab, glaube ich, ab diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr, wann der Film rauskam und dieser Sideways-Effekt eintrat, bestimmt eine Vervierfachung oder nicht, vielleicht nicht mehr an Hektar oder Acres gepflanztes Pinot Noir.
Ja. Also es 2005 war wirklich ein 2005 kam der Film raus, ja.
Ja, ab dem Zeitpunkt, jetzt 15 Jahre, haben wir gesehen, dass wirklich die Fläche an Pinot Noir Pflanzungen wirklich drei oder vierfach explodiert sind. Also es ist nicht überall ideal, diese Rebsorte in Kalifornien anzubauen. Es gibt wirklich für die besten Qualitäten geringe Flächen hindert das als beliebteste Rebsorte rauszukommen. Es ist immer noch Cabernet als beliebtester Rotwein. Ja. Sorte und Chardonnay als beliebteste Rebsorte überhaupt, über alle anderen Rebsorten. Das sind die zwei größten Anbauflächen in Kalifornien.
Ja, können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn es um vielleicht ein bisschen intensiver um Klimawandel geht. Johannes Scheidt, du arbeitest im Weingut, kommst aber ursprünglich von der Mosel, nicht wahr?
Richtig, ja, genau.
Hast aber schon einen ordentlichen Akzent auch. Bist also schon länger in Kalifornien.
Seit 2009 war ich zum ersten Mal oder bin ich zum ersten Mal nach Kalifornien zu Schuk und lebe hier seit circa 2013.
Okay.
Ja.
Was machst du im Weingut?
Ich bin als Winemaker angestellt hier.
Ja. Nach Walter Schuk war es, glaube ich, Mike Cox, der Chief Winemaker war. Ist der das auch noch? Also arbeitest du mit ihm zusammen oder ist das irgendwie sozusagen Ära Mike Cox vorbei?
Ja, Mike Cox, richtig, der war sehr lange Winemaker, hat quasi von Walter Schuk übernommen, hat viel von ihm gelernt. Dann die ersten 3-4 Jahre habe ich auch mit Mike Cox gearbeitet, aber seit letztem Jahr dann ab quasi als his assistant winemaker und quasi ab letztem Jahr August habe ich dann für den Mike Cox quasi übernommen.
Ah, okay. Ich glaube, Walter Schuk, Claudia, dein Vater, der wäre jetzt auch am Wochenende, glaube ich, 85 geworden, nicht wahr?
Ja, genau. Am 3. Oktober 35 ist er geboren. Also er ist vor 5 Jahren gestorben.
Ja. Was auch in Deutschland in der Weinszene auch sehr, sehr präsent war. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es doch sehr viele Menschen auch hier gab, die ihn sehr verehrt haben, auch für das, was er getan hat.
Ja. Der ist ja auch über die Jahre immer wieder nach Deutschland gekommen, auch in den ersten Jahren. Als er bei Herbst war, hat er sehr viel für kalifornische Weine getan, also immer für das gesamte Staat gesprochen. Weil er Deutsch sprach und so weiter, da war er fürs Wine Institute of California immer sehr hilfreich, dass er da viel für uns getan hat. Und wir haben auch sehr viele deutsche Winzer bei uns zu Besuch gehabt, natürlich, und auch Praktikanten. So, Johannes ist einer davon.
Genau, so.
auch habe ich in meinem Facebook-Feed auch den Fred Leumer gesehen, der ist aus Österreich, der hat auch gelobt. Wir hatten viele Winzer, die mittlerweile auch sehr viel fürs deutsche Wein getan haben, die haben auch ein Praktikum bei meinem Vater gehabt. Der hat immer wieder 2 bis 3 Praktikanten hier am Weingut gehabt, ein Großteil aus Deutschland.
Ja, war quasi ein Botschafter.
Ja, genau.
Oder als Botschafter könnte man ihn quasi bezeichnen, der halt wirklich immer im Rheingau in Aspernshausen aufgewachsen, Geiselheim studiert und dann hin und her gereist und hat halt viel von von Deutschland viel von Europa mit nach Amerika gebracht und genauso ist nach Deutschland gereist und hat dort über den kalifornischen Wein berichtet. Mhm. Und so habe ich ihn quasi auch kennengelernt.
Ja.
Anfang 2009, ich habe auch ebenfalls in Geisenheim studiert, Anfang 2009 war er in Geisenheim zu Besuch und hat eine Präsentation über den kalifornischen Weinbau gehalten, präsentiert. Und ich habe ihn dann kurz nach der Präsentation bin ich zu ihm hingegangen, weil es mich sehr interessiert hat. Und ja, 6 Monate später war ich als Praktikant in seinem Weingut.
Ja. Ja. So eine Botschafterin für kalifornischen Wein bist du ja auch, durchaus auch, Claudia, ne? Also du hast es, glaube ich, auch recht stark so in den letzten Jahren auch
forciert. Ich war offiziell, offiziell war ich für California Wine Institute so eine Art Botschafterin gewesen, als ich in Deutschland gelebt habe. Das war von 2012 bis 2017. Und da habe ich auch sehr viele Vorträge gehalten, Seminare, Präsentationen und auch so Handelsaktionen mitorganisiert und so weiter. Das war ich offiziell gewesen. Jetzt, seitdem ich hier in Kalifornien bin, natürlich nicht mehr als Botschafterin in dem Sinne, ja, natürlich immer wieder gefragt und immer wieder bereit, für Kalifornien zu sprechen.
Ja. Wie hast du das wahrgenommen in den letzten 10 Jahren, so wie kalifornischer Wein rezipiert wird in Deutschland? Ist da eine große Veränderung passiert?
Ich möchte auch sagen können, dass ich was bewirkt habe, natürlich. ich will jetzt nicht auf meine eigenen. Aber es ist so, dass es sehr schwer war, nach dem EU-US-Handelsabkommen, da war eine ganz schwere Einbruch an Verkauf nach diesen Gesprächen über Weinbaumethoden und so weiter. Mhm. Da hat Deutschland am schwersten reagiert. Also aus allen EU-Ländern war nur Deutschland betroffen von diesen Einbrüchen, weil die gelbe Presse sehr viel so Schlechtes über kalifornische Weine geschrieben hat. Mhm. Und unsere ein bisschen auch die Worte etwas verdreht und nicht ganz so im Wahn geschrieben.
Wie das so üblich ist für Yellow Press.
Ja. Und da war einen sehr großen Auftrag, als ich antrat 2012, etwas zu helfen, diese Vorurteile zu brechen und ein bisschen über Kalifornien die positiven Sachen zu berichten. Und es hat eigentlich geholfen. Man hat Zahlen gesehen, die Verkäufe wuchsen. Wir haben alle solidarisch zusammengearbeitet, von den großen Firmen wie Gallo, Jackson Family, zu den ganz kleinen traten wir immer Schulter an Schulter auf und haben für unsere Reputation gekämpft. Und das war immer eine große Unterstützung für meine Arbeit damals, dass diese Weingüter mich mit Samples, also mit Mustern und so weiter bestückt haben, so dass ich immer wieder mit Beweisen an der Qualität in der Flasche Vorträge halten konnte.
Und 2017 hast du dann sozusagen das Weingut mit übernommen mit deinen Geschwistern?
Ja, das war schon nach Tod meines Vaters so gewesen, dass wir alle so unsere Anteile bekommen haben. Und ich war ja eigentlich ziemlich, ich fühlte mich etwas fern vom Geschehen in Deutschland und wollte mehr Einfluss nehmen.
Ja.
Im Guten natürlich, dass ich mithelfen konnte. Und habe dann mich entschieden, hier zurückzuziehen nach 29 Jahren in Deutschland.
Wow.
Nochmal nach Kalifornien zu kommen. Und das war wirklich gut. Ich bin ganz froh, dass ich das tat.
Das Weingut liegt praktisch in einem Teil von Sonoma, ne? Also ein bisschen außerhalb des Ortes. ein bisschen südlich des Ortes.
Südlich von Sonoma, ja, genau.
Genau, südlich von Sonoma. Und sozusagen der Bereich, die AVA, wie es in den USA heißt, also die Appellation ist eigentlich Carneros. Ne?
Carneros, ja, genau. Ja, also circa 10 Minuten südlich von Sonoma, circa 45 Minuten nördlich von San Francisco, direkt an dieser San Pablo Bay gelegen. Erstreckt sich diese Carneros AVA und ja, eine sehr, sehr schöne, Gegend, vom Wetter gesehen kann es ein bisschen extremer sein. Jetzt beispielsweise heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit waren es hier fast 10 Grad gewesen. Okay. Also sehr kühl, sehr viel Nebel, der hier reinzieht.
Ja.
Und jetzt strahlender Sonnenschein typisch und dann tagsüber sind es dann ja bestimmt mal locker 30 Grad. Also sehr starke Nacht und tagsüber sehr starke Temperaturschwankungen.
Was sozusagen es überhaupt erst ermöglicht, wahrscheinlich vernünftige Pinot Noirs und letztlich auch Chardonnays zu machen. Ne?
Ganz genau, ja. Daher hat dann ja Walter quasi auch viel Zeit verbracht, um halt wirklich, als er sein eigenes Weingut gründete, um halt wirklich einen idealen Ort oder ideale Gegebenheiten zu finden, für Pinot Noir und Chardonnay anbauen zu können.
Ja, ja. Jetzt sieht man ja in diesem Jahr sehr eindrücklich, dass also gerade auch Kalifornien eben vom Klimawandel betroffen ist. Also das ist ja mit Sicherheit ein Auslöser dieser Feuersbrunst, die also Teile von Kalifornien überzieht, ja immer noch, ne? Ich glaube, es sind so um die 4 Millionen Acre, also so um die 1,6 Millionen Hektar Fläche, glaube ich, verbrannt.
Ja, heute Morgen war es in den Nachrichten, dass die 4 Millionen wurde leider geknackt, sage ich mal, dieser Rekord. Ja. Schon, ja, traurig.
Das ist jetzt schon so, obwohl eigentlich die wirkliche Waldbrandsaison noch gar nicht eigentlich begonnen hat, oder? Oder jetzt gerade eigentlich beginnen würde, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
Ja, ist Ende September, Anfang Oktober ist eigentlich, wenn so ein bisschen an Wetterumschwung in der Luft liegt sozusagen. Ende Oktober fängt es meistens an zu regnen und dann einen Monat vorher, quasi jetzt um die Zeit, merkt man schon etwas stärkere Winde. Das Land ist komplett ausgetrocknet, weil es die letzten 4 Monate keinen einzigen Tropfen an Regen gab, sehr geringe Luftfeuchtigkeit und dann kann es natürlich dann schon ja zu diesen tragischen Waldbränden kommen.
Mhm. Ja.
Ich habe gelesen, dass zum Beispiel in Paso Roble irgendwie Hitzerekord mit 117 Grad Fahrenheit war. Das ist bei uns hier 47 Grad. Im Schatten, ja. Und teilweise in San Luis Obispo irgendwie das noch heißer war mit 120. Das ist ja schon extrem.
Ja, hier waren es auch teilweise 113.
Ja.
Und ja, ist einfach schwer nachzuvollziehen, diese Temperatur. Man musste wirklich mal ja quasi am eigenen Leib oder erfahren, um sich das wirklich vorstellen zu können. Ja, also eine brutale Hitze und dann fast keinerlei Luftfeuchtigkeit. Und wenn dann auch ein starker Föhn dazu kommt, ein starker Föhnwind dazu kommt, dann kann es schon wirklich, ja, wirklich gefährlich werden.
Und dieses Jahr gab es das erste Mal, ich glaube, in der Geschichte, also in langer Zeit,
Gewitter.
Blitzeinschläge, was wirklich dramatisch, wenn man die Bilder gesehen hat. Und ich bin auch aus meinem Haus gegangen und habe das gesehen, wie diese Blitze am Himmel da runterkamen.
Unfassbar viele, ne? Also
Anfang September, genau.
Ja, nach dem Anfang September.
Ja, Anfang September. Tausende von Blitzen. Wirklich sehr, sehr ungewöhnlich.
Ja,
ich, wie gesagt, lebe erst seit 7 Jahren in Kalifornien, aber wenn man sich mit anderen Winzern beispielsweise, Winzerkollegen, die hier aufgewachsen sind, keiner kann sich quasi an solche Gewitterfronten, an solche Blitzschläge erinnern.
Mhm. Wie hat sich das denn überhaupt in den letzten Jahren verändert? Also können, also ich meine, also ein Teil sind wahrscheinlich einfach Wetterphänomene vielleicht, wo es zufälligerweise aufeinander trifft. Andere Dinge entwickeln sich ja jetzt schon über Jahre hinweg letztlich. Ne? Wie ist das bei euch in Caneros so in Bezug auf Hitze, ansteigende Temperaturen, Trockenheit und so weiter? Ist das auch klar sichtbar gewesen in den letzten Jahren?
Ich denke schon, ja. Ja, wenn ich mich an meine erste Zeit an 2009 zurückerinnere und dann auch die folgenden Jahre, klar war es heiß im Sommer. In Caneros war es aber dann nochmal deutlich kühler. Oder hier in Kalifornien spricht man immer von Küstennähe oder weiter Inland. Ja, ja. Wir sind ja relativ nah an der Bucht, wir sind relativ nah an der Küste. Von daher kommt unser Klima kommt schon vom Ozean. Mhm. Und vielleicht hat man mal in der Vergangenheit, ja, an einem heißen Tag waren es vielleicht mal 40 Grad, aber 47, 46 ist schon eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Und dann wirklich die Winde meines Erachtens auch extremer. Ja. Und Trockenheit, ja, Kalifornien hatte schon immer diese Trockenheit, wo es wirklich meistens Ende Mai aufhört zu regnen und dann bis Ende Oktober ist wirklich kein einziger Regentag oder kein einziger Regentropfen.
Ja.
Ja. Und eigentlich waren wir recht froh darüber. Ich sag mal, vom Weinanbau her, von den Weinbergen her, ist natürlich dann schon, sind es schon sehr gute Voraussetzungen zum Traubenanbau. Mhm. Wenn man, klar, man kommt aus Deutschland oder für mich jetzt, wenn man das vergleicht, ja, man hat keine extreme Luftfeuchtigkeit, man hat keine extremen Regentage, dadurch ist der Anbau schon ein bisschen ganz genau und da hat man sich immer, oh Jesus, das ist ein bisschen einfacher. Mhm. Und man kann eher ökonomischen, biologischen Weinbau betreiben, man braucht weniger Pflanzenschutzmittel etc. Man hat 100% Trauben. Mhm. Nur wenn es dann natürlich zum Herbst zu diesen oder solchen extremen Wettern kommt, mit viel Rauch in der Gegend, dann wird es natürlich schon kritisch.
Ja, das sieht ja tatsächlich auch, glaube ich, in weiten Teilen tatsächlich apokalyptisch aus, mit diesem orangenen Himmel eigentlich. Ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt gerade ist oder wie das im September war. Habt ihr das auch so war? Also war das bei euch direkt auch so, dass einfach diese, die Landschaft einfach sozusagen eher orange leuchtete als blau?
Vereinzelt würde ich sagen. Mhm. Es hängt immer damit ab, von wo der Wind kommt. Mhm. Wie gesagt, nochmal, dass da wir relativ nah an der Küste sind, haben wir meistens einen Wind, der von der Küste Richtung Osten geht. Ja. Dadurch hatten wir oft in der Vergangenheit auch dieses Mal blauen Himmel. Aber man konnte, wenn man Richtung Osten geschaut hat, konnte man quasi einen Rauch oder man konnte quasi einen blauen Himmel mit einer orangen Linie deutlich erkennen. Mhm. Dreht dann jedoch dieser Wind und bläst von Nordost Richtung Südwest, dann kann es hier schon ein bisschen orange werden. Ja. Aber eigentlich eher selten. Also meistens war es eigentlich okay gewesen. Ja, ja, die letzten Tage war es ein bisschen verraucht, aber jetzt ist es wieder in Ordnung.
Das heißt, ihr habt jetzt auch kein verrauchtes Lesegut gehabt. Wahrscheinlich, weil ihr eben ein bisschen sozusagen positiv im Wind gelegen habt, oder? Weil es gibt, ich denke, es gibt ja sehr, sehr viele, jetzt mal abgesehen von abgebrannten Weinbergen, sehr viele, die einfach unter diesem Ruß auch leiden. Ne? Daraus kann man ja Wein machen.
Ja, ja, also das war natürlich das ganz große Thema dieses Jahr, dieser Smoke Taint, die Rauchentwicklung und wie Trauben dort drauf reagieren. Die Feuer waren ja in Sonoma, Napa, Paso Robles, Santa Barbara und dann später leider auch in Oregon und Washington. Ja. Auf dem Gebiet muss noch viel ist die Wissenschaft gefragt, noch viel Information zu besorgen. Mhm. Und ja, wir hatten dann auch kleinere experimentelle quasi Vergärungen gemacht, um das Lesegut vorab zu prüfen, ob es gut ist, ob es Rauch aufgenommen hat. Und es waren ein paar Weinberge dabei, wo wir uns entschieden haben, dass wir diese nicht ernten. Okay. Und andere wiederum wurden geerntet.
Ja.
Wir haben ja auch nicht nur Pinot Noir und Chardonnay, auch Bordeaux-Sorten, die natürlich noch länger reifen und noch länger hängen. Ja. Und in der Zeit ist natürlich viel mehr an Raucheinfluss, ist viel mehr Bedrohung. Ja. Und,
Wann habt ihr Chardonnay und Pinot Noir gelesen und waren die anderen Sorten oder stehen die auch teilweise noch?
Los ging's mit der Ernte Anfang August schon für unseren Sparkling-Wein, für unseren Sekt sozusagen. Und dann kurz darauf haben wir weiterhin Spätburgunder geerntet für Rosé, kurz danach Sauvignon Blanc und etwas Chardonnay und dann auch mehr Pinot Noir für Stillwein. Und für die Bordeaux-Weine, die Frucht hängt noch und die wird wahrscheinlich dann noch nicht geerntet werden.
Ja.
Okay.
Also wir haben viel kleinere Ernte dieses Jahr, aufgrund dessen. Also es wird bei vielen Weingütern auch ähnlich sein, dass das Angebot an Wein aus 2020 ziemlich viel kleiner ist als gedacht.
Ja.
Du hast irgendwie vor ein paar Tagen auch geschrieben, Claudia, auf Facebook, ich bin safe, weil jetzt im Moment so dieses sogenannte Glass Fire wütet in Napa und Sonoma. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie nah ist das bei euch?
Ja, also die Evakuierung war relativ nah an meinem Wohnhaus. Vielleicht Kilometer oder Meilen habe ich jetzt eher im Kopf. Ja. 6-7 Meilen.
Ja.
Bis zur Evakuierung, aber es waren Wohngegner, die evakuieren etwas weiter als nötig, damit man einfach sicher auf der sicheren Seite ist. Aber da, wo gebrannt hat, war ziemlich nah, es war 15 Meilen oder so weg von mir, nördlich von mir und natürlich je nach Wind die Richtung hätte auch der Feuer mehr uns bedrohen können, aber es hat es zum Glück nicht. Also das Weingut ist noch weiter südlich als Sonoma. Ich wohne ja eher im Wohnort, also in Town oder City von Sonoma und das Weingut ist südlich. Also Weingut ist noch weiter weg von diesen Flammen. Also die Flammen an sich sind in den Bergen gewesen und haben sich etwas mehr mehr da aufgehalten und
Funkenflug ist immer ein ganz großes Thema hier. Selbst sage ich mal, wenn das Feuer 20, 25 Meilen entfernt sind, werden meist riesige Gebiete im Umkreis von dem Feuer quasi evakuiert. Da, wenn der Wind sich dreht oder der Wind die Richtung wechselt, dann kann es schon zu extremen Funkenflug kommen und dann können neue Feuer quasi in anderen Gegenden starten. Deswegen gehen die Sicherheitskräfte immer direkt von sehr großen Evakuierungsgebieten aus.
Ja.
Also, um dementsprechend dann vorzubeugen.
Ja, also es gibt Wald und Buschland, was extrem trocken ist. Also wahrscheinlich nicht nur auch durch diesen Sommer, sondern insgesamt habt ihr ja auch schon andere trockene Jahre hinter euch, glaube ich. Dann gibt es eben diese starken Winde, die letztlich dann diesen Funkenflug Gott weiß wohin tragen können. Ne? Also so ein Funken ist erstaunlich, oder eine Menge an Funken ist erstaunlich widerstandsfähig gegenüber Wind. Also das kann wirklich...
Ja, und dann für die, oder hier in Kalifornien oder gerade auch hier in dieser Küstennähe, es ist sehr bergisches Gelände auch.
Ja.
Es ist jetzt kein Flachland quasi. Also es ist schon sehr bewaldet, sehr bergisch und dann dementsprechend auch schwierig für die Feuerwehr oder die Einsatzkräfte unter Kontrolle zu bringen.
Ja. Das muss ja auch ein Wahnsinnsjob sein. Also ich weiß gar nicht, wie viele Feuerwehrleute da unterwegs sind. Also die fliegen ja selbst, was man sich hier auch kaum vorstellen kann, mit Boeing 747 Löschmittel in die Weinberge. Ne?
Ja. Ja, und dann Feuer, wie gesagt, Feuer hier in Napa und in Sonoma, aber dann gleichzeitig weiter südlich und weiter nördlich. Ja. Und dann ist natürlich schon eine extreme Koordination erforderlich von den Einsatzkräften. Mhm. Wer ist hier am Löschen, wer ist woanders am Löschen? Und dann werden auch ständig dann Trupps abgezogen und woanders hingeschickt, wenn es extremer, wo es immer es am extremsten ist, quasi.
Mhm. Das heißt, ihr habt jetzt eigentlich habt ihr einen Start im Ausnahmezustand mit Covid-19 und den entsprechenden Folgen. Dann habt ihr jetzt diese Wahnsinnsbrände. Was macht das mit euch? Also habt ihr noch einen Kopf frei für andere Sachen?
Ja, also das ist jetzt von der Seite dieser Pandemics, Shutdowns, also die Schließungen von Geschäft und auch Quarantäne, dass Leute zu Hause bleiben und so weiter. Das fing ja Mitte März bei uns an.
Ja.
Und da haben wir die erste Zeit wirklich sehr, sehr konzentriert auf Sicherheitsmaßnahmen gehabt. Wir haben uns da informiert, haben alle möglichen Maßnahmen,
Vorsichtsmaßnahmen
aufgestellt hier im Betrieb und die Hälfte unserer Bürokräfte sind zu Hause arbeiten und dann immer wieder rotierend ein oder zwei Leute im Büro. Also das ist wirklich jetzt, wir mussten sehr flexibel werden. Was aber vorteilhaft war, dass unser Vertrieb über 40 Jahre aufgebaut, sehr gut war in ganz USA und die Verkäufe über Distributeure an Geschäften, an stationären Geschäften, an Ketten, auch sei es ein Grocery Store, also auch Supermärkte, haben tolle Weinabteilungen. Da waren die Verkäufe gestiegen. Nicht im Direktgeschäft, das mussten wir aber langsam aber sicher aufbauen, dass wir auch unsere Kunden auch beliefern, aber auch in der Großhandelsdistribution, weil wir nicht ganz auf Restaurants uns verlassen mussten. Wir hatten eine gute Distribution an Weingeschäften oder an Weinabteilungen in den Supermärkten.
Okay.
Hat uns sehr geholfen.
Ja.
Ja.
Und dann die Claudia ist sehr beschäftigt mit diesen sogenannten Zoom virtuellen Tastings. Okay. Die Kunden bekommen dann quasi Probepakete nach Hause zugeschickt und die können dann live mit der Claudia quasi dann kosten und mehr über die Weine erfahren.
Ja, das war jetzt in dieser ganzen Zeit bei uns auch so. Ja, tatsächlich. Ja. Also ich glaube, gerade eben auch für Weingüter, die dann doch recht viel Export hatten normalerweise oder eben auch viel in die Gastro geliefert haben, die haben eben auch sehr, sehr viel von diesen Zoom-Tastings gemacht. Und, trotzdem bei uns sind die Fallzahlen vergleichsweise niedrig, Gott sei Dank. Ich habe ja immer das Gefühl im Moment, dass wir hier auf so einer Insel der Seligen noch leben. Also noch, man weiß ja nicht, wie sich das ändert. Wie ist das jetzt bei euch im Moment? Wie ist auch so die Stimmung im Kollegenkreis? Tauscht ihr euch aus? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, da ist schon sehr guter Austausch mit Kollegen, mit Winzerkollegen, mit anderen Kollegen. Und ja, Stimmung ist natürlich immer so eine Sache momentan mit Covid, den Waldbränden etc. Aber insgesamt denke ich mal, kommt doch die kalifornische Lebensfreude kommt auch immer so ein bisschen durch. Also also die Leute sind vielleicht doch positiv gestimmt und dann wir all in this together. Also wir sind alle zusammen, in der gleichen Situation, gleicher Zusammenhalt. Es hat diese Hashtag Sonoma Strong. Ja. Also da ist schon unheimlich guter Zusammenhalt auch zu sehen.
Richtig,
Und ich denke mal, die ganze Gemeinschaft, auch die Community in Sonoma, oder auch in anderen Gebieten dann, ja, wenn vielleicht die Restaurants jetzt eine sehr schwere Zeit hatten, dann vielleicht bestellt man mal öfters ein bisschen Takeout, um die quasi dann zu unterstützen. Und genauso ist es dann auch mit Wein dann, wo die Leute dann ja vorbeikommen und kaufen dann ein bisschen Wein auch, um sich halt wirklich dann gegenseitig zu unterstützen auch. Mhm.
Wenn ihr jetzt so ein bisschen in die Zukunft des kalifornischen Weinbaus schaut, das wird ja wahrscheinlich nicht einfacher werden. Was habt ihr da so für Ideen? Also ich denke jetzt mal über Begriffe wie nachhaltigen Weinbau nach, ökologischen Weinbau vielleicht auch, um die eben die Weinberge eben anders, gerade in Bezug auch auf Wassermanagement vielleicht anders zu führen. Was habt ihr selber für Ideen, wie das aussehen kann oder wie ihr euch mitverändern könnt?
Ja, ich hatte es eben schon angesprochen mit der Nachhaltigkeit und dem ökologischen Weinbau. Durch quasi die Klimavoraussetzungen sind wir schon immer stärker in diese Richtung am Bewirtschaften. Wasser ist sehr stark reguliert hier in Kalifornien. Ja. Von daher haben wir auch dann dieses Jahr natürlich noch mal ein kleinerer Jahrgang, aber relativ geringe Erntemengen sind schon durch diesen Wasserverbrauch auch vorgegangen. Mhm. Und jetzt auch mit diesem Rauch, mit diesem Smoke. Wir machen dann auch sehr viele Versuche oder wir haben sehr viele Versuche dann dieses Jahr gestartet, um halt wirklich zu sehen, was wir davon lernen können, viel mit anderen Winzerkollegen austauschen, probieren und dass wir da wirklich eine gute Basis haben für erfolgreich in die Zukunft zu gehen.
Müsst ihr bewässern, also oder in Teilen bewässern oder wie macht ihr das?
Ja, wir müssen bewässern. Mhm. Also in Kalifornien sind, schätze ich mal, ich weiß nicht genau die Zahl, aber ich denke mal 95% aller Weinberge sind bewässert. Ohne diese Tröpfchenbewässerung nachts natürlich dann halt, um wirklich der Verdunstung vorzusorgen. Mhm. Ohne diese Bewässerung ging es einfach nicht.
Okay.
Ja, wäre der Anbau quasi unmöglich.
Mhm. Und von meiner Seite aus, Zukunft des Weinbaus hier in Kalifornien ist nicht nur ein environmental oder ein es ist auch ein wirtschaftliches Thema.
Ja.
Es sind sehr viele große Firmen, die auch kleinere Firmen oder Familienweingüter, die werden verkauft oder geben auf oder können dann einfach nicht mithalten in dem Wettbewerb. Und das ist diese Spanne zwischen wirklich winzigen Weingütern, die wirklich nur ab Hof verkaufen, bis zu den ganz großen, da ist oft eine Bedrohung für die dazwischenliegen. Ja,
ja.
Wie bei uns, das ist einfach auch eine schwierige Lage, in der Mitte zu sein.
Mhm.
Und da müssen wir immer wieder schauen, wo können wir unser Geschäft am besten profitabel machen und um unser Geschäft weiterzuführen. Und das ist wirklich ein Thema vieler mittelgroßen Weingütern, die damit kämpfen müssen.
Hm.
Ja, und ich habe immer wieder gehört, dass es im Export oft diese Mitte fehlt oder so, oder dass es ist einfach nur die ganz Großen, die da verkaufen und auch diese anderen unterschiedlich großen Weingütern manchmal nicht zu finden sind im Export.
Ja, in der Tat.
Das ist wirklich, ich glaube, 75, nur ca. 20% der exportierten amerikanischen Weine sind die Exportzahlen sind ca. 20%, die außerhalb USA verkauft werden. Die meisten Weine sind in USA zu finden.
Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass das wirklich auch ein Thema war oder ein Problem war in Bezug auf kalifornische Weine, dass eben viele interessante Weingüter lange Zeit gar nicht zu bekommen waren. Also was heißt interessante, die ich jetzt interessant gefunden hätte, weil es eben dann doch nur die, ich sag mal, so eine Handvoll bekannter Namen war, die eben wahrscheinlich eben schon ganz lange ihre Distributionsnetze haben oder eben das, was man dann auch im Lebensmitteleinzelhandel findet, also diese riesigen Weingüter jetzt wie Gallo, das hatten wir ja ganz am Anfang schon. Aber dass tatsächlich dieser Mittelbau, das für den Mittelbau ganz schwer war, also vielleicht erstens Fuß zu fassen, aber auch jetzt, ich sag mal, für eine hiesige Gastronomie- oder Sommelier-Szene diese Weine dann auch zu bekommen. So ein bisschen hat sich das vielleicht verbessert in den letzten Jahren, das glaube ich schon auch. Ja. Aber das ist schon eine große Herausforderung wahrscheinlich eben für mittelgroße Weingüter.
Damit zu halten.
Ich lese so täglich den winebusiness.com eigentlich wenn ich das so reflektiere, dann hat man ja alle paar Wochen eigentlich die Meldung, dass irgendein Weingut wieder übernommen wurde von irgendwas Größerem. Das ist schon krass. Also das ist und vor dem Hintergrund also auch eine völlig andere Szenerie als in Deutschland, ne, wo es irgendwie ja so gut wie gar keine fremdbestimmten Weingüter gibt oder so Bündelungen an Weingütern ist ja in Deutschland tatsächlich die totale Ausnahme noch.
Ja, das ist wirklich interessant zu sehen, wenn man sieht jetzt so Namen wie Heitz, die verkauft wurde. Auch Burgess, was ich früher im früher 2000er in Deutschland verkauft habe, Burgess Sellers wurde von der gleichen Lawrence Family aufgekauft. Oder Calera wurde verkauft, glaube ich, an einem großen Unternehmen. Investments, ja, das ist so Namen, die es zum Glück oft behalten werden, aber die Besitzer wechseln. Und das weiß man manchmal nicht, ja. Wer ist der Besitzer? Ich habe den Namen noch hier.
Ja, man weiß es manchmal gar nicht.
Etikett ist gleich, aber es ist ein anderer Investor mit dahinter.
Das ist im Prinzip, wie man hier auch gucken muss, auf die Produkte, ob die nicht dann doch irgendwie zum Nestlé-Konzern gehören oder zu Unilever oder so. Und mir ist das jetzt irgendwie letzte Tage erst passiert bei so einem Bio-Tee aus dem Bioladen Pukka, heißt die Marke, eigentlich aus England. Da habe ich auch erst irgendwie letzte Tage gesehen, dass sie eigentlich schon seit 3 Jahren zu Unilever gehören. in der Tat. Meint ihr, dass sich das verändert jetzt nochmal auch mit diesen neuen Herausforderungen, jetzt gerade auch in diesem Jahr, also mit vielen Weingütern, die dann auch auf Teile eben ihrer Ernte verzichten müssen und von zwei Seiten, einmal von denen, die vielleicht aufgeben müssen oder irgendwie nicht mehr so liquide sind, wie sie es sein müssen. Auf der anderen Seite ist es noch interessant für die Großen dann, wenn das jetzt so herausfordernd wird, sozusagen für Hedgefonds oder was auch immer, Risikokapital sich dazu engagieren?
Ja, ich glaube schon, dass es in den nächsten Jahren mit Recession und so weiter wie heißt das, Recession auf Deutsch?
Rezession.
Ja, und ich denke mir, dass es schon mehr Fälle geben wird, dass diese Weingüter, die verkauft werden, die Marken.
Ja, ich denke auch, besonders jetzt nach Covid und den ganzen Bränden, da werden, denke ich mal, schon einige Weingüter in größeren Problemen sein, die dann wahrscheinlich dann schon an diese größeren Weingüter verkauft werden.
Wird der Ausgang der Präsidentenwahl irgendwas damit zu tun haben oder verändern bei euch in Kalifornien? Oder ist es irgendwie einerseits sehr weit weg und auf der anderen Seite doch sehr präsent?
Ich glaube, das wirkt sich auf die Stabilität der Wirtschaft aus, aber ich weiß nicht, ob jetzt politisch gesehen, ob das jetzt wirklich große Auswirkungen haben wird. Es ist einfach, die Leute werden weiterhin Wein trinken.
Entweder sie feiern oder aus Frust, je nachdem.
Ja, genau.
Anlässe gibt's immer.
ja. Es kommt darauf an, wie der aktierende Präsident dann, der gewählt wird, was er für einen Plan hat. Ne? Was mich so immer geärgert hat, war diese kurzsichtige Taxing.
Ach so, jetzt hier die Besteuerung oder die Zölle.
Zölle, genau. Ja. Zölle auf Importwein und so weiter, was halt wirklich das kann nach hinten
losgehen.
Das kann uns losgehen, dass es unsere Exporte dann auch negativ beeinflusst und so Sachen oft nicht ganz so durchdacht sind und die mich auch ziemlich ärgern, wenn ich solche Maßnahmen sehe, die wirklich unnötig sind in meinen Augen. Mhm. Ja. Weil der Wein überhaupt nichts mit den anderen Themen zu tun hat. Aber trotzdem, ich hoffe, dass wir in Zukunft mehr auf Free Trade das alles sich entwickeln wird. Das wäre mein Wunsch.
Ja. Und ich denke mal, ja, die Einwanderungspolitik des momentanen Präsidents hat, denke ich mal, viele hier, Kalifornien ist ja ein Agrarstaat, viele in Bredouille gebracht mit Erntehelfern. Und da war es schon etwas schwieriger, Leute zu finden in der Vergangenheit. Und ja, so wird man dann natürlich damit reingezogen.
Genau. Und es waren mindestens 700 Wiesen für Praktikanten aus Europa oder aus der ganzen Welt. Die sind dann natürlich zurückgestellt worden. Das heißt, die konnten nicht kommen dieses Jahr.
Ja.
Also wir haben zwei Deutsche gehabt, die konnten nicht kommen.
Ja.
Oder drei.
Ja, drei Deutsche.
Ja, drei Deutsche konnten nicht kommen und viele standen da und wussten nicht, wie sie da diese Erntezeit füllen können. Also wir haben wirklich auch geschaut, ne? Nach Alternativen damals. Also jetzt ist alles wieder gut, aber es war wirklich eine Zeit, wo wir
sagten, schon ziemlich turbulent alles.
Wir haben da nicht gewusst, wie der Johannes und Arnold und Ethan seine Unterstützung da bei der Ernte haben. Ja. Ne?
Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr? Das haben wir vorhin gar nicht besprochen, ne?
Wir haben 20 Hektar
circa. Knapp 20 Hektar,
eigenen Grundstück, aber wir kaufen auch Trauben zu.
Ja.
Bewirtschaftung dieser Flächen wird durch einen Subunternehmer gemacht. Wir haben einen Vineyard Management Company, der halt auch die Gerätschaften hat und auch die Helfer hat.
Ja.
Die man sonst, wenn man ein kleines bis mittelgroßes Weingut hat, dann etwas schwieriger ist, diese zu managen. Halt. Okay. Es ist gut, wenn man so einen Superunternehmer hat.
Ja. Und der arbeitet sozusagen nach euren Vorgaben.
Richtig, genau. Ja.
Kleinere Arbeiten, da haben wir auch zwei Leute für, aber für die etwas größeren.
Ja, diese Firma kümmert sich quasi oder kümmert sich insgesamt, glaube ich, um 15 Weingüter insgesamt und natürlich dann jedes Weingut gibt dann gewisse Vorgaben. Man trifft sich dann auf einer regulären Basis, bespricht, wie die Bewirtschaftung stattfindet, aber gleichzeitig kann diese Firma dann auch, diese Vineyard Management Firma quasi noch neueste Geräte besorgen und dann quasi auf den ganzen Weingütern einsetzen.
Ja. Hat das, also wenn ich jetzt so hier in die Weingärten schaue, mit Winzern spreche, dann reagieren die ja in den Weinbergen doch auch sehr stark auf die klimatischen Voraussetzungen oder auf die besonderen Jahre, dann muss man hier und da mal eingreifen. Ist das so dann auch möglich oder macht ihr das dann selber? Oder sind die letztlich dann die Jahrgänge doch so gleichmäßig, dass es gar nicht notwendig ist?
Jeder Jahrgang ist schon anders. Allerdings durch die klimatischen Voraussetzungen weniger extrem. Aber natürlich muss man dann schon auch sein Ziel kennen und dann auch das Ziel hinarbeiten.
Wie haben sich so in den letzten Jahren eure Weine verändert? Könnt ihr das sagen?
Ich glaube, wenn man jetzt die Flaschen zieht aus 80er Jahren bis Mitte 90 vielleicht, da hat man schon etwas niedrigere Alkoholzahlen, also niedrigere Zuckerwerte. Bei der Ernte, es hat sich etwas vielleicht um 0,5% oder 1% gestiegen. Bei uns ist aber immer noch moderat im Vergleich zu vielen anderen Weingütern. Unsere Cabernets waren zum Beispiel immer unter 14% oder um die oder höchstens da, um diesen Bereich, es sei denn, es war ein etwas wärmeres Jahr. Ne? Mhm. Also vielleicht der Johannes kann da etwas mehr zu sagen. Also,
ja, ich denke, die Philosophie von, ja, auch deinem Vater, von Walter, mit dem Hintergrund von Assmannshausen, mit dem europäischen, deutschen Hintergrund, leichtere, vom Klima her ist ja alles möglich sozusagen in Kalifornien. Und da ist die Weinbergsarbeit, der Lesezeitpunkt ist schon entscheidend, um da wirklich dann, ja, macht man einen leichteren, macht man einen filigranen, etwas femininen Pinot Noir oder macht man einen starken, robusten, der dann mal locker an die 14,8% geht. Und Schuk war schon immer vom Beginn auf der etwas leichteren Seite. Gleichzeitig hat man dann nach Regionen gesucht für anzubauen, um halt, wo es von den Gegebenheiten schon kühler ist, um halt wirklich dann gleichzeitig auch eine lange Reifezeit in den Weinbergen zu haben.
Ja.
Und ja, von daher, wie die Claudia schon sagte, waren wir vielleicht anfangs noch ein bisschen moderater vom Alkoholgehalt, aber insgesamt sind die Alkoholgehalte und die Reife von dem Wein ein bisschen niedriger wie andere Weinberge von Kollegen hier in der Gegend.
Ja, für uns ist wichtig Geschmack, also dass die geschmackliche Reife da ist und auch, dass die Säurewerte auch entsprechend balancieren und alles andere, also alles zusammenpasst in Harmonie. Also das ist, das wird nicht rein auf Zuckerreife geschaut.
Ja,
Geschmacksreife und alles Mögliche. Und es hat sich schon ein bisschen verändert, aber im Großen und Ganzen ist alles ziemlich gut balanciert. Und das ist das, was unser Ziel ist. Wir benutzen auch nicht mehr neue Fässer als sonst früher. Unser Prozent an neuen Fässern ist immer noch relativ gleich.
Ne? Ja, ja.
Und da haben wir uns nicht verändert. Wir benutzen immer noch die großen Fuder, die großen Fässer, die Ovalfässern, und haben immer noch diese alten Methoden, die mein Vater eingeführt hat, die wirklich zum Vorteil sind für Eleganz und Balance.
Ja, und dafür ist der Schuk auch bekannt.
Ja.
Und ich denke, an der Philosophie werden wir auf jeden Fall festhalten.
Noch einen.
Wir sind auch gespannt auf die neuen Weine von Johannes, die 19er. Und leider hat er etwas weniger 20er machen können aufgrund der Lage hier. Aber wir sind wirklich ganz aufgeregt auf die Pinots 19 und die Chardonnay 19, was wir auch schon probieren konnten. Und Sauvignon Blanc und Rosé 19 sind schon etwas länger auf dem Markt. Ich glaube, der 19er Sauvignon Blanc kommt auch nach Deutschland.
Mhm, okay.
Das sind halt die der nächsten Generation halt von Johannes, und da sind wir immer ganz aufgeregt
darüber. Wann wird man die 19er Pinots hier in Deutschland bekommen können? Habt ihr eine Idee?
Teilweise sind schon welche abgefüllt.
Abgefüllt, aber noch nicht
verschickt. Noch nicht verschickt. Manche sind auch noch im Holzfass. Von daher wird es noch ein kleines bisschen dauern.
Ja, ich denke, im 2021 wird man vielleicht die ersten Carneros Pinot Noir 19 sehen in Deutschland. oder auch der Sonoma Coast Pinot Noir 19 in Deutschland sehen. Ja.
Dann freue ich mich da mal drauf.
Ja, oder Chardonnay. Ja, Chardonnay kommt vielleicht etwas eher etwas rein. Eher,
ja. Ja, Claudia Schuck und Johannes Scheidt. Dann danke ich euch ganz herzlich für einen Einblick in das, was euch gerade so beschäftigt, von dem ihr heimgesucht werdet auch und auch von den positiven Aspekten des Ganzen in diesem ja doch wirklich totalen Ausnahmejahr, kann man glaube ich schon sagen. Herzlichen Dank.
Ja. Vielen Dank, Christoph.
Ja, danke dir.